Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Hauptstadt abgeriegelt, Panzer auf den Straßen, die Nationalgarde unter schweren Waffen. Übliche Bilder sind das aus Bürgerkriegsländern oder sogenannten Failed States. Seit ein paar Tagen, man reibt sich die Augen, sind solche Bilder aus Washington zu sehen. Bis zu 15.000 Soldatinnen und Soldaten der Nationalgarde sollen die Inauguration von Joe Biden als neuem Präsidenten der USA schützen. Washington unterliegt offenbar einer von Behörden als gravierend eingeschätzten Gefährdungslage. Die Erstürmung des Kapitols war der traurige Höhepunkt nach 4 Jahren Präsidentschaft Donald Trump voller Hass und Hetze. Mit dem Politikwissenschaftler Christian Hacke konnte ich vor der Sendung über die historischen Wurzeln dieser gesellschaftlichen Spaltung in den USA sprechen. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, wie ihm diese Bilder vom bunkerartig abgeschotteten Kapitol selbst vorkommen.
Ja, mir sind sie natürlich genauso fremd wie Ihnen und uns allen, weil wir dieses Amerika, also das antidemokratische Amerika, was wir hier sagen müssen, was bei dem Mob auftaucht, das kennen wir nicht. Wir kennen nur das liberale Amerika, vergessen aber dabei zweierlei. Erstens, es gab also schon randalierenden Mob, zum Beispiel 1877, als der Republikaner Rutherford knapp unterlegen war und dann sein Mob sozusagen dafür sorgte, dass in einem Verfahren, das auch daran erinnert, was Ted Cruz vorgeschlagen hatte im Senat, also dass 5 Demokraten, 5 Republikaner und Richter letztlich darüber entscheiden sollen, wie der Wahlausgang sein soll. Das gab es damals genauso schon. Nur damals ging es um 500 Stimmen. Das war eine andere Sache, das war eng. Heute war gar keine Form von Wahlbetrug da, also es war völlig absurd heute. Das Zweite, nur um es kurz zu sagen, und das ist der enorme Unterschied, der alles andere verändert und auch die Schatten der Vergangenheit verblassen lässt. Das ist, was in der amerikanischen Geschichte zum ersten Mal ein Präsident selbst Rechtsradikalismus und antidemokratische Politik per Lüge über 4 Jahre lang von sich geben konnte. Und das ist natürlich eine völlig andere Situation, als wenn nur der Mob von unten sowas formuliert.
Diese Lügen, die Sie erwähnen, Herr Professor Hacke, die haben wir ja gesehen, seit Donald Trump bei seiner Inauguration unbedingt mehr Publikum haben wollte als damals Barack Obama. Seit diesem Zeitpunkt kennen wir auch das Wort alternative Fakten. Das hat Donald Trump bzw. seine Pressesprecherin ganz zu Beginn geprägt. Und wie wir heute wissen, war das nicht nur Chuzpe oder Vermessenheit, sondern quasi blanke, pure Berechnung. Die Frage, die bleibt, ist, warum sind die Menschen so anfällig für alternative Fakten?
Ja, Amerika war auf so einen Präsidenten einfach nicht vorbereitet. Er wurde ja gewählt, das dürfen wir nicht vergessen, vor dem Hintergrund gescheiterter Innen- und Außenpolitik der Vorgängerregierungen. Amerika war frustriert, war vor ihm schon gespalten und da haben viele geglaubt, er wäre die Lösung aller Probleme. Und nun haben Sie etwas angesprochen und das ist richtig, es fing an mit der sogenannten kleinen Lüge, da wären Hunderttausende bei seiner Inauguration gewesen. So, und von der kleinen Lüge hat er über 4 Jahre lang sich bis zu der Mammutlüge gesteigert, nämlich dass die Wahlen gefälscht gewesen wären. Und das muss man sehen, auch auf dem Hintergrund der Überraschung der Amerikaner, schauen Sie, 4 Jahre lang nicht nur per Lüge, wie er regiert hat, sondern aus der Präsidentenperspektive. Das macht bei vielen Leuten, die auch weniger gebildet sind, macht das Sinn. Die Wiederholung wiederum ist auch ein Moment, das Systematische, was sich einbohrt bei einer verunsicherten Gesellschaft. Und er bediente ja klugerweise aus seiner Sicht auch uramerikanische Mythen, also den Hyperindividualismus, dann jetzt angemessen den Pazifismus, keine Kriege, Protektionismus, ein Hypernationalismus und nicht zuletzt, Das ist ein durchgängiges Moment, was immer stärker geworden ist, den Rassismus. Also von der kleinen Lüge, jetzt in Anführungsstrichen, zur Mammutlüge, vor diesem Hintergrund, wie ich ihn beschrieben habe, das ist der Weg gewesen, der fatal gewesen ist. Ja.
Ich möchte noch mal in die Geschichtsbücher steigen mit Ihnen, Christian Hacke. 1776 haben viele der Demonstrierenden vor dem Kapitol gerufen. Das ist das Jahr der Unabhängigkeitsbewegung und der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli in den USA. Damals waren die Briten die Gegner. Wie müssen wir diese Zahl heute denn lesen?
Die Gründung der USA war natürlich in Distanz zu Frankreich, in Distanz zu Großbritannien, um erstmal eine eigene Staatsgründung festzumachen. Die Sitten waren natürlich damals auch rauer, das ist klar, auch wenn Sie jetzt aktuell sagen würden, also Donald Trump geht ja auch gar nicht zur Inauguration seines Nachfolgers. Das überrascht uns alle, ja. Aber Tatsache ist, das war schon 1801 so, als der scheidende John Adams seinen Nachfolger Thomas Jefferson, da ist er einfach weggeblieben. 1829 war Quincy Adams ebenfalls bei der Einführung seines Nachfolgers Präsident Andrew Jackson nicht dabei. 1869 weigerte sich Andrew Johnson an der Einführung von Ulysses Grant teilzunehmen. Das gab es alles. Und bis in die Zeit des 20. Jahrhunderts, da war der Barry Goldwater, der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, unterlegen, aber gratulierte Johnson auch nicht nach seinem Wahlsieg 1964. Also das war alles auch schon mal da und das ist, glaube ich, wichtig zu sehen, dass man jetzt nicht nur alles als plötzlich und neu sieht.
Um nochmal zu der Zahl zurückzukommen, die Sie als Schlüsselzahl genannt haben, 1877, das war doch 10 Jahre nach dem Bürgerkrieg, als im Prinzip die Freiheitsrechte im Ansatz für die Schwarzen umgesetzt wurden, gegen das sich aber die Südstaaten oder die ehemaligen Südstaaten weiterhin wehrten.
Genau. Das ist der zentrale Punkt. Ich sagte vorhin, Ted Cruz hat ja im Senat diese scheinheilige Rede gehalten, man sollte so ein Gremium einrichten. Und in Wirklichkeit ging es ihm und ging es vor allem damals, 1877, darum, die Anhänger riefen Tilden or Blood, das heißt also Bürgerkrieg. Und das war die Zeit eben 10 Jahre nach dem Bürgerkrieg. Und da vermittelte der ehemalige Präsident Ulysses Grant und sagte, wir ziehen die Truppen aus den Südstaaten ab und die Südstaaten bekommen wieder ihre eigene Oberhoheit für Recht und Gesetz. Und erst als sie das machten, haben sie dem Kompromiss zugestimmt. Und das bedeutete, dass nun all die Bürgerrechte für die Schwarzen, die in diesen ersten 8 bis 10 Jahren kleine Wurzeln geschlagen hatten in den Südstaaten, wurden nachher von den Dixie Democrats im Süden wieder auf Null gebracht und es herrschten dann die neu eingeführten, wie man sagt, Jim Crow-Gesetze. Das heißt, es gab zwar nicht mehr die Rückkehr der Sklaverei, aber die Rassendiskriminierung der Ku Klux Klan, das begann alles. Und deshalb habe ich gesagt, das ist die Ursünde, weil eine Chance verpasst wurde, die Gleichberechtigung der Schwarzen, die schrittweise in diesen Jahren von 1866 bis 1876, 77 ermöglicht worden war, nun zurückgeschraubt wurde. Das war diese Ära, die man Reconstruction nennt, und die kam dann zu ihrem Ende. Nicht materiell ging der Aufbau weiter, aber gesellschaftspolitisch.
Und ist das in Ihren Augen sozusagen auch die Wurzel des strukturellen, lange anhaltenden Rassismus, über die wir ja heutzutage immer noch sprechen?
Man muss es vielleicht mal so ausdrücken. Sie haben eine ganz gegensätzliche Auffassung in den USA. Der individualistische Grundcharakter der Amerikaner, der ist absolut gegen sozialistische oder kommunistische Ideen, ja. Aber umgekehrt ist bei den Republikanern immer Raum gewesen für nicht nur konservatives Denken, sondern individualistischen Rechtsextremismus oder auch, sagen wir mal, paranoides Denken, wie es der große Soziologe Richard Hofstadter ausgedrückt hat. Und das heißt, dass sie besonders bei den Republikanern eine Entwicklung sehen müssen über die ganzen Jahrzehnte oder über die 2 Jahrhunderte, wo schrittweise eine Erweiterung möglich war von konservativ zu pseudokonservativ zu rechtsradikal, paranoid und militant, wie wir es jetzt erleben, ja. Also das darf man nicht vergessen. Das haben sie nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der McCarthy-Ära der 40er und 50er Jahre, wo das antikommunistische Moment, selbst Harry Truman wurde sozusagen als Trittbrettfahrer für Kommunismus verunglimpft in den radikal rechten Kreisen. Aber dann kommt etwas ganz Entscheidendes, das wir nicht vergessen dürfen. Es kommt auf die Umstände an. Die 60er Jahre war Amerika heil auf dem Weg nach vorn, eine liberale Gesellschaft. Und da waren die Vorurteile, die Goldwater formulierte, die Rechtsradikalen, fielen auf unfruchtbaren Boden. Jetzt, vor 4, 5 Jahren, als Donald Trump sich aufmachte, waren die Umstände in den USA absolut umgekehrt, nämlich negativ. Das Land war zerrissen. Das war ein ganz anderer Humus für Verschwörungstheorien und anderes mehr, wie wir es dann erlebt haben.
Der Politikwissenschaftler Christian Hacke und sein historischer Überblick über die Wurzeln der politischen und gesellschaftlichen Spaltung in den USA.